Medially
oder Medially,
der Medienkompetenz-Podcast.
Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Ich bin Kim.
Und ich bin Natascha, auch von mir, hallo. Wir haben heute ein Thema, das ist eigentlich gar nicht mein Thema, das ist eigentlich dein Thema. Und vielleicht erzähle ich erstmal, warum wir darüber reden. Das hat nämlich alles schon vor ein paar Monaten angefangen. Da hast du mir ein Buch empfohlen. Zu dem Zeitpunkt wurde über das Buch auch ganz viel gesprochen. Es heißt 10 Gründe, warum du deine Social Media Account sofort löschen musst. Ja, so ein Buchtitel, dass du mir den empfiehlst, da war ich sehr hellhörig.
Ja,
und
zu Recht.
Ja, auf jeden Fall. Und das Buch kommt von Jaron Lanier. Das ist ein amerikanischer Internetpionier, so wird er oft bezeichnet.
Mhm.
Der hat entscheidende Dinge mitgeprägt, wie wir das Internet heute kennen, und schreibt da auch schon lange Bücher drüber. Der ist nämlich mit einigen Entwicklungen, die das Internet so genommen hat, in den letzten Jahren nicht mehr so einverstanden. Und darüber schreibt er. Genau, du hast mir dieses Buch empfohlen, weil du damit was überprüfen wolltest oder weil es sich mit Sachen beschäftigt, die dich auch schon sehr lange beschäftigen. Ja, erzähl doch mal, warum?
Ganz genau. Spannend an dem Buch übrigens, wir sind jetzt hier in so einem Buchempfehlungsclub kurz gelandet, ist auch, dass tatsächlich der Jaron Lanier eben so ein Vordenker ist und auch ganz viele Hintergründe erzählt. Das hat mir total gut gefallen. Aber warum habe ich mir das geholt? Ja, weil sich es mit einem Thema beschäftigt, das ich jetzt schon seit einem Jahr beobachte. Und da fange ich einfach mal ganz vorne an. Es ist auch nur einer der 10 Gründe, den Lanier im Buch beschreibt. Und zwar geht es um das Thema Emotionen. Ich finde, es erklärt sich vielleicht ganz gut, wenn man an seinen eigenen Facebook-Feed jetzt mal denkt. Die Zeit, in der man so wirklich selber viel postet, ist ja bei den meisten von uns eigentlich vorbei.
Auf jeden Fall.
Das heißt, man sieht eigentlich hauptsächlich Sachen, die vielleicht Seiten, denen man folgt, posten oder Freunde, die irgendwas kommentieren. Das wird einem so angezeigt. Und das ist entweder Quatsch oder es ist etwas anderes. Und der Lanier beschreibt, dass auf Social Media vor allem Postings sehr, sehr gut performen, also eine sehr große Reichweite bekommen, die in uns Menschen Emotionen auslösen. Und jetzt wäre es natürlich schön, wenn er sagen könnte, naja, ob das jetzt Freude ist oder Glück oder Liebe oder vielleicht mal traurig sein oder Mitgefühl, alle Emotionen sind gleich auf Social Media. Leider ist es so nicht.
Mm-mm.
Denn es ist leider so, und es erklärt er, finde ich, auch sehr anschaulich, dass es viel einfacher ist, in uns Menschen über Social Media negative Emotionen auszulösen, dass wir etwas bedauern oder dass wir sauer auf etwas sind, dass wir uns über etwas ärgern. Und wenn wir uns dann über etwas ärgern und über etwas sehr, sehr aufregen, dann fangen wir an, damit zu interagieren mit diesem Inhalt. Das heißt, wir kommentieren das, wir geben den vielleicht sogar so einen negativen Smiley, wir schicken das an andere weiter. Also ja, wir interagieren, sagen unsere Meinung dazu, und das passiert eben bei negativen Sachen viel, viel leichter, als es passiert bei etwas Schönem. Weil ganz ehrlich, wenn ich meine Timeline durchscroll, da sehe ich natürlich ein paar tolle Bilder von süßen Kätzchen und von süßen Kühen und von leckerem Essen. Aber mir brennt es da nicht unter den Fingern zu kommentieren, wow, süß oder toll lecker. Geht es dir wahrscheinlich ähnlich?
Ja, das mache ich jetzt auch eher selten.
Wenn ich jetzt aber was in meiner Timeline sehe, wo ich mir denke, um Gottes Willen, das geht jetzt wirklich gar nicht, da muss ich auch sagen, da würde ich viel eher kommentieren, um da wirklich zu sagen, Entschuldigung, das ist echt nicht in Ordnung, was hier passiert. Ja, und so geht es vielen Leuten. Und jetzt kommt ein Problem. Und zwar, je mehr Interaktionen ein Posting auf Social Media bekommt, und Interaktionen sind eben Likes, Kommentare, Shares und so weiter, desto größer wird die Reichweite. Das heißt, desto mehr Leute sehen das wiederum und desto mehr Leute beteiligen sich wieder. Also es ist wie so eine Art
Spirale
nach oben. Spirale, wir haben gleich gedacht. Und desto mehr Leute beteiligen sich wieder an der Diskussion darunter. Und jetzt passiert es eben, wie gesagt, hauptsächlich mit Inhalten, die sehr negative Emotionen auslösen. Und das ist in Social Media eben ganz oft Ärger und äußert sich dann in Hasskommentaren. So einfach kann man es eigentlich sagen. Und das ist mir eben so schlimm aufgefallen bei verschiedenen Seiten, denen ich folge. Und zwar sind es eigentlich so Informationsportale oder Nachrichtenseiten. Mein Beispiel der Wahl, da schaue ich nämlich immer genau hin, ist ein Radiosender, dem ich folge.
Okay, ein Radiosender?
Klingt jetzt erstmal nicht nicht so, als würde ich mir da meine tägliche Dosis Hate abholen. Aber es ist tatsächlich so, dass ich verschiedene Postings mir da immer wieder mal anschaue und so durchgehe. Denn die posten ziemlich viel und die posten Sachen, die verschiedene Emotionen in uns auslösen könnten. Die posten irgendeinen Sommerhit, die posten, dass im Nachbardorf irgendwie ein Kindergarten was ganz Tolles gemacht hat. Die posten aber natürlich auch Sachen aus der Politik, die aktuell passieren. Die posten auch Sachen über Impfen, die posten Sachen über Ernährungsthemen. Naja, ebenso ziemlich alles. Und wenn man sich dann mal anschaut, wie unterschiedlich tatsächlich die Anzahl der Likes und der Kommentare bei den Posts ist, das ist wirklich erschreckend.
Okay, und welche Posts gehen da besonders ab?
Surprise, surprise. Es sind natürlich die Posts, in denen Hass erfüllt diskutiert wird. Der Sommerhit, der bekommt irgendwie tatsächlich jetzt mal ohne Witz, der bekommt 3 Kommentare und 50, 60, vielleicht mal 200 Likes. Während ein Post über die vegane Kita, die, glaube ich, in Frankfurt aufgemacht hat, also ich weiß es nicht mehr auswendig, aber der hatte über 3000 Kommentare. Und dementsprechend eine viel größere Reichweite. Und es war keine Diskussion, in der sich Leute informieren wollten über diese vegane Kita. Kann man sich vorstellen, sondern das war
Hass. Blanker Hass.
Blanker Hass, Bashing von Leuten, wie schlimm die sein müssen, um ihre Kinder dahin zu schicken. Da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Aber der Post war eben auch so aufgezogen, dass es dafür sehr, sehr viel Raum gibt.
Genau, ich glaube, das ist es auch, was du kritisierst.
Ganz genau, ja.
Du beschäftigst dich ja schon länger damit. Und damit ich auch so ein bisschen weiß,
bin schon Profi,
worum es geht, was dich da so wahnsinnig nervt, hast du mir ja mal ein Beispiel-Posting geschickt, was du auch schon wieder sehr kritisierst. Ich habe mir das mal angeschaut und zwar ging es da
Facebook-Kritiker.
Ja, Facebook-Kritiker, aber hallo heute. Vielleicht sollten wir an der Stelle noch dazu sagen, dass diese Phänomene natürlich nicht nur auf Facebook auftauchen und wir hier auch absolut kein Facebook-Bashing betreiben wollen, sondern das ist...
Ein bisschen.
Okay, ein bisschen. Dass es auch durchaus ein Problem ist, was auf anderen Social-Media-Plattformen wie Twitter, absolut, Instagram, YouTube und so weiter auch exakt so zu sehen ist. Aber besonders schön sieht man das eben auf Facebook. Ich komme jetzt aber zurück zu diesem Posting, was du mir geschickt hast. Und zwar hieß das Strafe für Hitlergruß. Und es wurde zur Diskussion gestellt, eine Strafe für einen Mann, der bei den Demonstrationen in Chemnitz einen Hitlergruß gezeigt hat. Er hat nämlich eine Haftstrafe bekommen, 5 Monate Haft ohne Bewährung. Und dann wurde eben zur Diskussion gestellt, was sagt ihr denn zu diesem Urteil? Und die Diskussion ist explodiert.
Surprise, ja. Surprise, liebes Radio-Social-Media-Team.
Ja, wahrscheinlich ist das ja genau das, was du sagst. Es war so kalkuliert. Man sieht ja auch, das haben knapp 650 Leute, haben da auf Gefällt mir gedrückt. Es gab über 160 Kommentare, also der Post ging gut ab. Was für mich am schlimmsten war, wurde einfach nicht gelesen. Also selbst diese Info, die eigentlich ja zur Diskussion gestellt wird, wurde offensichtlich von vielen nicht gelesen. Dass die Strafe für den Hitlergruß so drastisch ausgefallen ist, also eben eine Gefängnisstrafe und keine Bewährung, hängt damit zusammen, dass der Mann Vorstrafen hatte. Und darüber wurde ganz, ganz viel diskutiert, wie das denn sein kann, dass er dermaßen hart bestraft wurde. Und dann ist die Diskussion natürlich wahnsinnig abgedriftet in was andere Menschen tun und im Vergleich dazu und diese Flüchtlinge und überhaupt und alles, was man schon mal loswerden wollte, so ungefähr.
Mhm. Genau, also der Post hat eigentlich dazu angeregt, ja, den zu nutzen, um gegen andere Menschen, in dem Fall Geflüchtete, oder gegen anders politisch Orientierte, in dem Fall jetzt eher Linksorientierte, zu hetzen. Kann man schon so zusammen.
Mal Selbstrichter spielen, ob man dafür jetzt qualifiziert,
genau,
ist oder nicht.
Ich habe mich da gefragt, ja, es ist eine Information, dass es dieses Urteil gab und aus dem Grund für mich absolut legitim, das auch als Radiosender oder als Nachrichtenportal zu veröffentlichen. Aber muss man wirklich diese Frage stellen, dass man darüber jetzt diskutieren muss, wenn man weiß, wie das ausartet und wenn man auch weiß, man hat nicht diese Manpower, so eine Diskussion zu moderieren.
Jetzt hast du ja gerade gesagt, diese Manpower, um das zu moderieren. Mir ist klar, was du damit meinst, aber vielleicht nicht allen von unseren Zuhörern. Kannst du mal erklären, weil nicht jeder hat den Einblick, wie so eine Social-Media-Redaktion funktioniert.
Ja, also ich meine, dieses Posting würde eben verfasst und dann gibt es natürlich da Kommentare, die jenseits dem guten Geschmack liegen. Also wo wirklich Leute einfach auch dann teilweise persönlich angegriffen werden oder wo dann, wie du gesagt hast, eben gegen Geflüchtete gehetzt wird, was unter so einem Post gar keinen Sinn macht. Und da muss man sich dann natürlich überlegen, kann ich das irgendwie abfangen? Kann ich jetzt jedem Kommentar etwas entgegenstellen oder die kommentierende Person darauf hinweisen, Moment mal, komm mal bitte zurück zum Thema, das das ist hier nicht Thema. Und dass man das, wenn so eine hitzige Diskussion entbrennt, nicht leisten kann, ist klar und ist auch verständlich. Und da hat sich bei mir eben über die Zeit, jetzt nicht nur an diesem Post, sondern über einen Zeitraum, in dem ich das beobachte, der ja, Verdacht so ein bisschen eingeschlichen, dass sowas schon kalkuliert ist. Also, dass Social-Media-Teams sehr bewusst ist, was sie da in Kauf nehmen, was für eine Diskussion und was für ein Hass, der dann da eben auch in der Diskussion stattfinden wird. Ja, das ist dann praktisch der Preis, den sie für viel Reichweite zahlen. Weil klar, kann man auch nachvollziehen, ne? Man misst so ein bisschen den Erfolg von Social-Media-Postings, von einem Social-Media-Auftritt in der Reichweite. Und wie bekomme ich Reichweite? Eben dadurch, dass ich Leute dazu anrege, hasserfüllt zu diskutieren. Kann man nicht mal mehr diskutieren sagen, weil man diskutiert nicht miteinander, wenn man so hasserfüllt postet. Hasserfüllt zu kommentieren. Mhm. So.
Du hattest dann noch einen Lieblingskommentator in diesem Beispiel, auf den du mich aufmerksam gemacht hast. Der hat nämlich die Keule rausgeholt und geschrieben, schauen wir doch mal, wer hier die Nase vorn hat und guck dir mal an, gegenüber anderen Kommentatoren, wie oft mein Beitrag hier geliked wurde und wie viele positive Reaktionen ich da eben bekommen habe. Da sehen wir doch mal, wer hier richtig liegt oder wer hier die richtige
genau,
Meinung
hat. Die richtige Meinung hat. Ganz genau, das hat für mich dem Ganzen so das Krönchen aufgesetzt, weil das ist ja dann der Next Step praktisch in diesem ganzen Problem, dass Facebook uns nicht nur vorsortiert, welche Beiträge uns überhaupt angezeigt werden, also die eben die Reichweite bekommen, sondern dass Facebook halt auch noch entscheidet, ja, welche Kommentare werden uns angezeigt. Wir können nicht alle 160 Kommentare sehen, also werden Top-Kommentare ausgewählt.
Ja, und da meinte der Kommentator natürlich, dass er da die Nase vorn hat, wenn sein Kommentar unter den Top-Kommentaren angezeigt wird.
Und am meisten Likes.
Genau, was er vielleicht gar nicht bedacht hat, ist die Tatsache, dass die Likes gar nicht mal alle echt sein müssen. Das ist auch was vielen Menschen immer noch gar nicht bewusst ist. Wir haben es auf Facebook und auf anderen Social-Media-Plattformen ja nicht immer nur mit echten Menschen zu tun, sondern auch mit Bots.
Die eben darauf programmiert werden können, bestimmte Postings zu liken und dann dadurch dafür sorgen, dass eben bestimmte Postings, ganz oft geht es hier um eine politische Richtung, dass die eben mehr Likes bekommt, weiter oben angezeigt wird und dadurch ja zwei Effekte hat. Einmal tatsächlich viele Leute glauben, aha, das ist also die Mehrheitsmeinung, kann nicht so falsch sein, ne? Was viele Likes hat oder dem viele Menschen zustimmen, der wird schon richtig liegen, kann nicht so schlecht sein. Es gaukelt auch Leuten, die vielleicht noch gar keine Meinung dazu sich gebildet haben. Also ich denke da jetzt gerade vielleicht auch an jüngere Leute, die da durchscrollen, die neu mit einem Thema konfrontiert werden, wenn es jetzt zum Beispiel um Impfen geht.
Ja.
Angenommen, es geht ums Thema Impfen und ich scrolle da durch und ich habe einfach eine Horde Impfgegner, die ganz scharf kritisiert, wie man hier überhaupt über Impfen diskutieren kann. Das wäre ja schrecklich. Und die haben entweder tatsächlich Leute mobilisiert oder eben Bots, die Kommentare geliked haben. Und ich scrolle durch mein Facebook, wenn ich da noch angemeldet bin. Als
das ist ein anderes Thema. Das ist, welcher Jugendlicher?
Naja, also das nur jetzt hier in unserem abstrakten Beispiel. Scrolle ich da durch und sehe, aha, hier geht es um Impfen. Oh, die Top 3 Kommentare, die ich so spontan überfliegen kann, da geht es darum, dass Impfen total gefährlich ist. Und was passiert? Es kann eben auslösen in mir, dass ich sage, aha, die Mehrheitsmeinung zu Impfen ist also, das ist eigentlich gefährlich und negativ.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was kann man denn tun? Weil wir beide sagen ja, die Forderung von Jaron Lanier, uns jetzt sofort zu löschen, das können wir uns nicht vorstellen. Wir möchten irgendeine Alternative dazu schaffen. Nur welche und wie begegnet man jetzt so viel Hass und Wut im Internet?
Ja, darüber sollten wir jetzt unbedingt sprechen. Also ich glaube, bevor wir konkrete Strategien ansprechen, denke ich, ist es auch erstmal wieder das Thema Information, das unheimlich wichtig ist. Also dass mehr Leute sich bewusst darüber sind, dass es zum Beispiel sowas gibt wie Bots und Fake-Likes und Fake-Accounts, die bewusst in eine bestimmte Richtung Kommentare, ich sage jetzt mal, hochliken, also ist die weiter oben.
Hashtag Informationskompetenz.
Ja, der richtige Hashtag, ja, wieder mal gesetzt von dir. Oder dass man darüber informiert, dass es natürlich auch ja so Netzwerke gibt, die sich wirklich organisieren und sich dann ja sagen, hey, hier gibt's ein Posting, da sollten wir in die Diskussion einsteigen. Und die sind teilweise sehr, sehr gut organisiert. Da gab's ja eine ganz, ja, doch bekannte, würde ich schon sagen, Doku von Raik Anders, dieses Lösch dich, die auch von diesem Netzwerk Reconquista Germanica heißt es, berichtet, wo sich tatsächlich rechtsorientierte Internetnutzer versammeln, um ganz bewusst Stimmung zu machen.
Kann man auch immer noch angucken. Auf YouTube ist eine Funkproduktion und lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
Ja, absolut. Ich denke, das öffnet wirklich die Augen, wie organisiert sowas manchmal ist. Man hat das Gefühl, man scrollt durch seine Social-Media-Accounts und das widerspiegelt so ein bisschen das Leben. Es ist nicht so. Das sind ganz oft organisierte Likes, organisierte Hater-Gruppen, die da Shitstorms eigentlich provozieren oder erstellen. Das ist die zweite Sache.
Und aller guten Dinge sind drei. Hau noch einen raus, Kim.
Ja, ich hau noch einen raus, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Was soll man denn noch machen?
Dass es Organisiertes gibt. Und das dritte, genau.
Und die dritte Sache ist, dass man natürlich auch Facebook-Nutzer grundsätzlich mal drüber informieren muss. Denn ich habe ganz oft das Gefühl, wenn ich mir die Kommentare in diesen hasserfüllten Diskussionen durchlese, und das mache ich leider sehr oft, dass die Leute nicht besonders medienkompetent sind. Denn nur weil ich Facebook bedienen kann, heißt es nicht, dass ich auch wirklich verstehe, wie das funktioniert. Und dass die auch tatsächlich einfach darüber informiert werden müssen, wie so eine Reichweite entsteht. Und dass manche Postings eben auch ganz, ganz bewusst eingesetzt werden, um so eine Reichweite zu schaffen. Genau, also das Informationsthema. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt ja auch viele Leute, die tatsächlich sich sehr gut auskennen, zu denen wir gehören. Und wir überlegen uns trotzdem, wie können wir damit umgehen?
Ich habe gleich mal einen Vorschlag. Und der zielt vor allem darauf ab, dass es einem selbst besser geht. So mache ich das. Ich bin nicht unbedingt stolz drauf, aber damit ich sowas nicht sehen muss, mache ich es ganz oft so, dass ich solchen Seiten einfach nicht mehr folge oder dass ich auch Personen aus meiner Freundesliste entferne, deren Müll im Internet ich mir einfach nicht mehr durchlesen möchte. Geht auf jeden Fall in die Richtung, dass meine Timeline wieder schöner aussieht und ich mich da lieber aufhalte. Ob das jetzt so eine gute Lösung ist, kann ich aber nicht hundertprozentig sagen, weil ich mich natürlich auch selbst fragt, was ich für eine Verantwortung habe für
ganz genau
das Internet und alle Kommentarspalten. Nein, so übertrieben müssen wir es auch nicht sagen.
Und alle Kommentarspalten. Ja, Verantwortung.
Mit Verantwortung meine ich jetzt einfach, nur weil ich irgendwas nicht mehr sehe oder mich dem nicht mehr aussetze, ist es ja trotzdem nicht weg. Und ich könnte ja mit Argumenten einfach dagegen halten, was ich oft nicht tue, weil ich da denke, ach nö, keine Lust, keine Zeit, das kann irgendwie jemand anders machen. Aber da könnten wir auf jeden Fall ansetzen. Wie siehst du das? Wo liegt da die Verantwortung von jedem Einzelnen?
Ich glaube, wir stehen da so uns praktisch gegenüber, weil tatsächlich ich mir manchmal denke, für mich wäre es wirklich besser, ich würde manchen Seiten entfolgen, die mich so tatsächlich aufregen. Weil, wie gesagt, ich bin ein Opfer. Ich lese mir Kommentare durch. Ich bin danach erschüttert von Meinungen, die Menschen anscheinend haben, von der Art, wie Menschen sprechen. Und mir geht es danach nicht gut. Das kann man einfach so sagen. Hast du recht, da hat Jaron Lanier recht und da würde es mir gut tun, mir das nicht anzuschauen, mich dem zu entziehen. Aber genau, ich stehe so ein bisschen stärker auf dieser Seite, dass ich mich irgendwie verpflichtet fühle. Und zwar aus zweierlei Gründen. Einmal fühle ich mich dem irgendwie verpflichtet, weil ich mir denke, ich muss mir das reinziehen, weil ich meine Augen nicht davor verschließen kann, gefühlt, was es eben dann doch für Meinungen gibt und was Leuten um mich herum durch den Kopf geht. Also ich will in einer gewissen Art und Weise informiert bleiben darüber, was so passiert dadurch. Und auf der anderen Seite natürlich, das hast du auch angesprochen, wenn es mir zu weit geht, muss ich was unternehmen und dann muss ich eben kommentieren und in dem Fall fasst man das ja schön zusammen unter dem Begriff Gegenrede. Also ich muss dann Gegenrede betreiben und gerade mit sowas, mit dem Beispiel, das wir gerade hatten, mit diesem Hitler-Grußurteil, wenn sich dann natürlich da einige Leute versammeln, die hetzen gegen Geflüchtete zum Beispiel, dann habe ich manchmal das Gefühl, ich muss jetzt hier zeigen, nein, es ist nicht die Mehrheitsmeinung, die ihr hier wiedergebt, auch wenn ihr durch irgendwelche Likes es schafft, dass es so aussieht. Aber das ist nicht die Mehrheitsmeinung. Ich muss hier was dagegen tun. Diese Verpflichtung, die du ansprichst, die spüre ich manchmal ganz intensiv und ja, muss dann was dazu schreiben, Gegenrede betreiben. Aber das ist vielleicht auch nicht die beste Lösung, denn, was haben wir heute gelernt? Schöne Wiederholung jetzt. Sobald ich anfange zu kommentieren und Gegenrede betreibe, sorge ich natürlich wieder dafür, dass mehr Interaktion mit diesem Posting geschieht und dass es wieder eine größere Reichweite gibt.
Keine Lösung also.
Nein.
Aber auf jeden Fall eine Sache, die man machen kann. Es gibt ja auch Hashtags oder Gruppen, in denen sich einfach Menschen versammeln, die nicht den Lauten, die nicht den Schreiern, nicht den Wütenden die Kommentarspalten überlassen wollen. Zum Beispiel den Hashtag Ich bin hier. Du benutzt sowas auch, richtig?
Genau, das ist eine Facebook-Gruppe, die ich tatsächlich auch empfehlen kann. Ich bin hier heißt die und kurz gesagt geht es darum, dass man ja einfach Gegenrede betreibt, vor allem eben gegen Hass aus der politisch-rechten Richtung. ist total spannend, weil man hat tatsächlich zwei Möglichkeiten. Also es werden in diese Gruppe Postings geteilt, unter denen gerade so eine wutentbrannte Diskussion stattfindet. Mhm. Und man kann dann selber kommentieren und kann dann eben seinen Kommentar in der Gruppe wieder teilen, sodass andere Leute aus der Gruppe die Möglichkeit haben, diesen positiven Ich-bin-hier-Kommentar zu liken und dann dafür zu sorgen, dass eben dieser Kommentar weiter oben erscheint und eher der Top-Kommentar wird. Das nutze ich tatsächlich. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass ich mich deutlich weniger beteilige als andere. Da gibt es sehr, sehr aktive Menschen. Und dass ich oftmals das einfach zwischendurch mache und dann nicht selber kommentiere, sondern einfach mir denke, hey, jetzt nehme ich mir mal 2 Minuten und like hier ein paar Kommentare, wo ich eben auch diesen Hashtag sehen kann. Und ja, fühle mich dann schon so ein bisschen so als, okay, jetzt habe ich was Gutes getan.
Ja, ist es ja aber auch. Dem Hass und dem Negativen was entgegengesetzt auf jeden Fall. Und es kann da bestimmt nicht schaden, sich mit anderen zusammenzutun, weil, wie wir heute schon mehrfach erwähnt haben, einfach die Anzahl der Likes eine unheimliche Rolle spielt für den Facebook-Algorithmus und was uns da angezeigt wird. Und da kann das nur helfen.
Ich habe jetzt noch einen anderen Vorschlag, den ich gerne mal zur Diskussion stellen würde. Und zwar, was ist denn eigentlich mit Moderation? Es könnte doch vielleicht die Möglichkeit geben, dass Administratoren von den Seiten, die solche Diskussionen aufmachen oder ja, manchmal kann man auch nichts dafür als Social Media Manager, dass solche Diskussionen entbrennen unter einem Post, den man gemacht hat, dass die einfach besser moderieren und zum Beispiel Hasskommentare entfernen oder Leute darauf hinweisen, dass das nicht geht. Wie stehst denn du dazu?
Also da muss ich erstmal meinen Respekt ausdrücken an diejenigen, die das machen, weil das stelle ich mir echt nicht leicht vor, sich damit auseinanderzusetzen, was da Leute tagtäglich so schreiben. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz heikles Geschäft, sich auch überlegen zu müssen, was kann ich stehen lassen, was lösche ich, wie greife ich in so eine Diskussion ein? Denn jedes Löschen, man weiß das, kann nachvollzogen werden. Wie schnell ist ein Screenshot gemacht? Innerhalb von Sekunden ist es wieder da. Die Diskussion kann jederzeit wieder an den Ursprungspunkt quasi zurückverfolgt werden.
Ja, Zensur.
Genau, der Vorwurf ist dann auch schnell im Raum. Also das ist definitiv überhaupt kein leichtes Unterfangen, aber es kann natürlich helfen, die Diskussion wieder in eine Bahn zu lenken und ja, anzuleiten und das Ganze dann hoffentlich vielleicht so weit auch zu bringen, dass man da wirklich drunter diskutiert und sich nicht einfach nur niederbrüllt online.
Ja.
Ich wünschte, ich könnte dir jetzt wirklich gute Beispiele nennen, wo ich sage, okay, hier funktioniert die Moderation hervorragend. Vielleicht ist es mehr so ein Wunschdenken, das in der Praxis einfach noch nicht so gut funktioniert, wie man das in der Theorie gerne hätte. Aber ich sehe da auf jeden Fall auch eine große Chance drin. Stichwort Manpower, hast du vorhin schon gesagt, darf man da aber auf keinen Fall vergessen. Das ist wahnsinnig zeitaufwendig, solche Diskussionen zu moderieren. Genau. Und was man ja auch nicht vergessen darf, es wird rund um die Uhr kommentiert auf Facebook, auch wenn manche Zeiten natürlich eher nachgefragt sind als andere. Da muss man sich auch fragen, wie man das eben leisten kann. Braucht man jetzt Social Media Manager, die rund um die Uhr arbeiten? Das können sich, glaube ich, die allerwenigsten Medienunternehmen leisten. Und es stellt sich mir auch die Frage, inwiefern ist denn der Plattformbetreiber dafür verantwortlich? An welcher Stelle darf, muss, kann man es abgeben? Wie sollte das gehandhabt werden?
Schwierig. Es ist tatsächlich schwierig, genau wie du sagst. Vielleicht muss man es in 2 Teile aufteilen. Man kann natürlich versuchen, Postings, bei denen man teilweise ja durchaus provoziert, dass solche Diskussionen entstehen, einfach wegzulassen.
Mhm.
Man kann es neutraler formulieren, dass man einfach Leuten gar keine Plattform für diesen Hass gibt. Ich glaube aber tatsächlich, dass selbst wenn man das eindämmt, es immer noch Diskussionen geben wird in die Richtung, wenn man einfach nur Nachrichten bringt. Aber deutlich weniger immerhin. Mhm. Aber jetzt vielleicht so abschließend zu dem Thema für uns. Wie gehen wir damit um? Hat es, dass wir darüber gesprochen haben, jetzt was für dich verändert? Nimmst du dir irgendwas vor?
Ja, also ich glaube, ich sehe mich jetzt auf jeden Fall stärker in der Pflicht, da auch mal was zu tun und nicht mich einfach so bequem darauf auszuruhen, dass ich denke, auch mir geht's gut so, wie mein Feed aussieht. Ich habe damit nichts zu tun, was da sonst so im Internet passiert. Und generell ist es mir natürlich immer ein Anliegen, auch weiter zu informieren über die Hintergründe, was wir jetzt auch alles schon besprochen haben, warum Social Media so ist, wie es ist, welche Mechanismen dazu wirken, wie die Menschen dahinter arbeiten. Das finde ich auf jeden Fall wichtig. Das nehme ich auch noch mit. Und ich würde dazu auch gerne noch eine ganz kleine Geschichte erzählen zum Thema Medienkompetenz.
Erzähl die Geschichte.
Und zwar kommt die aus Österreich. Eine Journalistin aus Österreich, die hat gerade ein Buch rausgebracht, das habe ich noch nicht gelesen, aber ich habe im Vorfeld jetzt eine eindrückliche Geschichte daraus gelesen, wie man in der Facebook-Blase gefangen sein kann. Also eben inmitten von diesen schrecklichen Nachrichten, die alle irgendwie darauf ausgerichtet sind, Hass und Wut zu erzeugen, wie du das auch schon gesagt hast. Und zwar wurde dieser Journalistin auf Facebook der Tod gewünscht und eine Vergewaltigung. Und das hat sie per Privatnachricht, hat sie das erhalten. Der Hintergrund war, der Mann, der ihr diese Nachricht geschickt hat, dass er ihr eben eine Vergewaltigung und den Tod wünscht, der war überzeugt davon, dass es eine Nachrichtensperre gäbe und dass über einen Vorfall in der unmittelbaren Umgebung nicht berichtet worden sei. Und sie als Journalistin, der hatte das eben vorgeworfen, dass sie sich an diese Nachrichtensperre halten würde und ja auch nicht dazu beitragen würde, die Öffentlichkeit zu informieren. Und sie hat dann diesem Mann geantwortet und was ich besonders stark fand, sie hat ihn besucht. Sie ist am nächsten Tag zu dem Mann gefahren, der ihr am Tag zuvor noch den Tod gewünscht hat und hat sich mit ihm unterhalten und sie hat ihm einen Tipp gegeben. Sie hat ihm gesagt, dass er auf Facebook sich nicht mehr nur über die Seiten informieren soll. Sie haben zusammen mal angeguckt, was er da so sich anschaut den ganzen Tag, sondern auch noch weitere Seiten. Ja, du kannst es dir vorstellen, das Spektrum an Seiten, was er bisher abonniert hatte, das war einem besonderen Lager zuzuordnen und seine Sicht auf die Dinge oder seine Sicht der Welt war eben ganz stark davon geprägt, da er sich nicht anders informiert hat, war irgendwie auch gefangen in negativen Gedanken und auch ganz viel...
Thema Filterblase.
Ja, viel Propaganda und Lügen letztendlich. Auch. Er war überzeugt, die Nachbarschaft ist durchsetzt von kriminellen Geflüchteten und nachdem er dann angefangen hat, auch ihren Tipp zu befolgen, hat er festgestellt, dass die Welt vielleicht doch nicht so ist, wie er sie bisher wahrgenommen hat und hat sich dann sogar von Facebook abgemeldet nach 2-3 Monaten und hier jetzt ein Zitat schon aus dem Buch. Ich habe es nicht mehr ausgehalten, meine Frau war sehr dankbar, ich bin wieder ein umgänglicher Mensch geworden und in dem Fall hat er Jaron Lanier's Rat befolgt, wenn man so will. Er hat sich gelöscht und es geht ihm damit sehr viel besser. Und es ist irgendwo eine sehr traurige Geschichte, aber auf der anderen Seite finde ich sie auch unglaublich beeindruckend.
Stark, ja. Sehe ich genauso. Und ich finde es auch eine tolle Geschichte, die auch natürlich nochmal so ein bisschen diesen Teufelskreis illustriert eigentlich, dass man eben sich so seine Welt zusammenstellt über Facebook und ja wahrscheinlich auch wirklich immer zorniger wird dann, weil man natürlich ständig solchen Meldungen ausgesetzt ist und ständig da seine Meinung sagen muss und immer weniger abweichen will.
Was nimmst du denn mit? Wie willst du in Zukunft das Thema handhaben? Für dich war es ja vor allem auch die Herzensangelegenheit.
Für mich war es ja die Herzensangelegenheit. Also ich muss sagen, es sind zwei Sachen. Einmal möchte ich, glaube ich, versuchen, mich da ein bisschen weniger emotional reinreißen zu lassen, weil es bei mir wirklich so ist, dass ich mir sehr, sehr viel solche Kommentare dann durchlese und wenn ich einmal angefangen habe, dann kann ich auch nicht aufhören und überlege mir dann, wie kann ich das jetzt kommentieren, ohne dass ich auch zu so einem Mensch werde, der da irgendwie nur draufhaut. Wie kann ich jetzt das mit Informationen belegen? Wie kann ich nett auf jemanden zugehen? Und das kostet mich tatsächlich Zeit und Nerven, die es manchmal auch nicht wert ist. Und da wünsche ich mir für mich, dass ich auch vielleicht schneller den Ausstieg finden kann. Man kann ja mal was kommentieren und sagen, nee, tatsächlich sieht die Welt ein bisschen anders aus. Guck mal, hier und hier und hier sind Fakten. Und wenn man dann im Folgekommentar merkt, okay, die Person lässt sich da nicht drauf ein, und das ist leider sehr häufig so, dann kann man auch sagen, ja gut, ich habe es versucht und ich muss mich jetzt hier nicht abarbeiten dran. Denn das ist, glaube ich, ein ganz großes Problem für Leute, die so viel Gegenrede betreiben, dass man sich leider oft abarbeitet und dann viel Negatives auch mitnimmt und auch selber dann ganz, ganz angestrengt ist dadurch. Und da erhoffe ich mir, dass ich da in Zukunft einen besseren Weg finde, damit umzugehen und weniger mich da emotional reinziehen zu lassen. Auf der anderen Seite erhoffe ich mir oder wünsche ich mir für mich und ich glaube auch für alle anderen auch mehr Mut zur Gegenrede. Und zwar nicht nur zur Gegenrede gegen völlig Fremde, die jetzt eben auf diesem Radiosender am Haten sind, die ich nicht kenne, denen kann ich natürlich alles schreiben, sondern ich glaube vor allem auch zur Gegenrede von Leuten, die plötzlich aufpoppen, die man aus irgendwelchen Tagen von früher kennt, die plötzlich eine ganz verquere Meinung haben. Weil ich glaube, das passiert leider auch immer mehr Leuten. Mir ist es auch erst vor kurzem passiert, dass ein Schulfreund von ganz früher von mir ja auch so ein Gerücht verbreitet hat, dass es Ratten im Dorf gibt und dass es natürlich an Geflüchteten liegt und so weiter.
Das ist einfach absurd.
Das ist absurd, ganz genau. Und ich glaube, dass wenn das jemand gewesen wäre, den ich nicht kenne, hätte das, weiß ich, wo irgendwo kommentiert, dann fällt es mir viel leichter, da Stellung zu nehmen dazu. Und dass es irgendwie noch so eine Barriere gibt, auch Leuten, denen ich vielleicht mal über den Weg laufen könnte oder bei denen nicht noch ganz viele andere Kommentatoren dabei sind, dem zu sagen, du, Entschuldigung, das, was du hier schreibst, das stimmt einfach nicht und ich muss dir das jetzt sagen, weil tatsächlich vielleicht ist mich dieser Mensch auch, wie du beschreibst, dieser Österreicher, in so einer Blase gefangen und braucht vielleicht den Mensch, den er vielleicht auch persönlich kennt, den er nicht für total verrückt hält, hoffentlich, der ihm einfach mal sagt, hey, ich will dir nur sagen, was du hier teilst, das stimmt so nicht. Bitte informier dich nochmal anders. Vielleicht nehmen das Leute, die man in der Freundesliste hat, ja, von einem doch eher an. Ich habe ehrlich gesagt da nichts gemacht und trage das auch mit mir rum, weil ich mir wünsche, dass ich da in Zukunft mehr Mut habe. Und ich glaube, das wünsche ich ja jedem eigentlich.
Ja.
Mut statt Wut.
Mut statt Wut, das ist doch mal ein wunderschöner Abschluss. Jaron Lanier, der hat noch 9 weitere Gründe aufgezählt, warum man seine Social-Media-Accounts löschen muss. Er hat dafür auch gute Argumente, auf die wollen wir jetzt aber nicht unbedingt näher eingehen. Aber was mir ganz wichtig wäre, vielleicht sagen wir mal mein Herzensthema, auch mal über die schönen und die positiven Seiten von Social Media zu sprechen, weil davon gibt es nämlich auch genug Gründe, warum wir Social Media lieben und wie man das medienkompetent einsetzen kann. Da werden wir auf jeden Fall auch nochmal bei Medially drüber sprechen, vielleicht ja auch gleich beim nächsten Mal. Schauen wir mal.
Ja, sehr gerne. Jetzt, das ist so ein bisschen so ein Runterzieher-Thema, dass man so viel über Negatives spricht und da fände ich es schön, wenn wir nächste Woche drüber sprechen. Aber worüber wir heute noch sprechen, ist unsere Abschlussrubrik. Was hast du diese Woche gelernt?
Ja, sehr, sehr gerne die Abschlussrubrik. Die mag ich doch besonders gerne. Soll ich mal anfangen?
Jetzt bin ich gespannt, was du gelernt hast. Ja, okay. Bitte.
Also, ich habe mich auseinandergesetzt mit dem Jugendwort des Jahres. Ich habe mir mal die Liste angeschaut. Die ist auch schon eine Weile draußen. Man kennt das ja. Jedes Jahr gibt es da eine Abstimmung und das Jugendwort des Jahres wird gekürt vom Langenscheid Verlag. Und bevor es die Abstimmung gibt, gibt es erstmal eine Liste. 30 Wörter stehen da, glaube ich, drauf. Und da gibt es ein Online-Voting. Da kann man nämlich jetzt erstmal vorab abstimmen, welche Wörter kommen denn in die engere Auswahl und im November wird dann gewählt. Ich habe mir diese Liste angeschaut, weil ich es immer ganz spannend finde, erstmal zu vergleichen, was steht da so drauf, was habe ich schon mal gehört, was halte ich für realistisch, was ist völlig erfunden. Zum Beispiel die Smombies, die Mischung aus Smartphone und Zombies.
War 2015 Jugendwort des
Jahres. Und das fand ich so unglaublich bescheuert, weil...
Genau 0 Personen haben dieses Wort in ihrem Leben verwendet.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich, dass es damals erfunden wurde dafür.
Ist doch immer was dabei. Ist doch immer was dabei, was erfunden
ist. Aber das ist ja total schade und total traurig, weil das kann man ja dann nicht mehr ernst nehmen. Auf jeden Fall, manche Wörter, die kenne ich wirklich aus dem Netz oder von der Straße, so Lauch oder Ehrenmann, habe ich durchaus schon mal gehört oder gelesen.
Ja, wenn man mit Jugendlichen zusammenarbeitet, dann hört man auch mal.
Ja, oder ich küsse dein Auge. Auch die Sachen sind bei mir schon gefallen, wenn ich irgendwie mit Jugendlichen unterwegs war. Das auf jeden Fall. Aber was mich total gewundert oder erstaunt hat, muss ich sagen, war, das ist nämlich auch schon in diesem Podcast gefallen, Let me Google that for you steht auf der Liste und zwar als LMGTFY. Und ich frage mich jetzt, lieber Langenscheid Verlag, wie war das gemeint? Soll es angeblich Jugendliche geben, die in der Diskussion laut ausrufen LMGTFY für Let me Google that for you, wenn jemand eine unnötige Frage stellt, die man ganz leicht per Google sich selbst beantworten kann? Ich kann mir das auf jeden Fall nicht vorstellen. Ich habe noch niemals jemand gehört, der diesen Ausdruck verwendet. Kim, du vielleicht?
Ich habe noch niemals jemanden gehört, der das sagt, ich bin jetzt ein Hater. Ich würde das nicht kommentieren in Social Media, weil ich weiß, ich hate das. Dann halte ich einfach meine Klappe. Kann man im Internet ganz toll auch machen.
Kann man auch? Wahnsinn.
Im Internet einfach mal die Klappe halten, wenn man nur haten kann. Ich habe mir die Wörter angeschaut und ich habe mir dieses Jahr gedacht, also entweder die sind alle aus 2010. Sowas wie Lauch ist halt einfach absolut nicht neu. Sheesh ist dabei. Das ist, naja, ich höre auf zu haten. LMGTFYI oder so, ne. Ich bin raus. Ich bin raus, liebes Jugendwort. Nix für mich.
Was hast du denn gelernt, Kim?
Ich habe was gelernt. Das ist eigentlich gar nicht so richtig was gelernt, aber ich habe sowas realisiert. Und zwar habe ich einen Volkshochschul-Sprachkurs besucht.
Oho.
Ja. Und warum erzähle ich das? Weil ich es total spannend fand und auch ein bisschen passend zu unserer Folge heute. Man ist ja irgendwann in so einem Alter, wo man jetzt nicht mehr ständig neue Leute trifft und kennenlernt und sich mit denen auseinandersetzt. Und da fand ich diesen Volkshochschulkurs irgendwie spannend, weil man plötzlich mit Leuten im Raum ist, mit denen man sonst nichts zu tun hätte. Man setzt sich plötzlich mit Leuten auseinander, ist so raus aus seiner eigenen sozialen Filterblase und sieht einfach mal, was machen eigentlich andere Leute so, die ein ganz anderes Alter haben, die einen ganz anderen Hintergrund haben wie ich und wie stehen die so zu Themen. Das fand ich schon mal cool und was ich da eben gelernt habe, ist, es war eine andere Teilnehmerin und die hat erzählt, wie man das in Sprachkursen gern macht, ne? Was hat man über den Sommer so gemacht und die ist im Sommer immer 2 Wochen auf Malle, aber nicht für Urlaub, sondern die ist da mit, glaube ich, 60 anderen Leuten, sind die da auf 2 Finkas? Finken? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
Langenscheid? Bitte einschreiten. Und was machen die da? Die testen Spiele vor der Markteinführung. Also die haben da irgendwelche Spiele dabei, bei denen eben überlegt wird, bringen wir die raus als Brettspiel tatsächlich. Und dann werden die da getestet 2 Wochen lang. Und das fand ich irgendwie interessant zu erfahren, dass das so abläuft. Habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht.
Ja, cool. Also reale Filterbubble gesprengt.
Und noch was über Brettspiele auf jeden Fall gelernt. Denke ich jetzt immer drüber nach, wenn ich mir mal ein Spiel, ein Brettspiel kaufe. Aha, das würde vielleicht mal auf Mallorca in einer Finca getestet.
Ja, Buchstaben-YOLO vielleicht.
Oh Gott. Wir müssen aufhören, über diese Worte zu reden, denn entweder ich muss mich totlachen oder ich bin ein Helder. Beides nicht für den Podcast jetzt gerade geeignet.
Dann würde ich sagen, wir lassen es an dieser Stelle einfach.
So machen wir das.
Bevor wir uns jetzt verabschieden, noch eine kleine Bitte. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns ganz doll freuen, wenn ihr uns das wissen lasst, entweder über eine Bewertung oder über einen kleinen Kommentar über die Plattform, über die ihr das eben anhört. Und wenn ihr ein Thema habt, über das wir gerne mal sprechen sollen, bei Medially oder Medially, dem Medienkompetenz-Podcast, dann schreibt uns doch eine E-Mail an.
An unsere E-Mail-Adresse ganz einfach und unsere E-Mail-Adresse lautet medially.podcast@gmail.com.
Da freuen wir
Haut
uns
Haut alles
sehr.
Raus. Ihr dürft Hate schicken, aber bitte nicht.
Das war ein großartiger Abschlusssatz. Danke fürs Zuhören und
genau.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.